Erste Frage. Kennen Sie die, die dort drauf ist? Hä? Wer ist das? Die Liselotte. Und was macht die dort? Hä, was haben Sie das Gefühl? Was hat es dort? Was sehen Sie? Adra-Päckli. Ganz genau. Und Liselotte ist sogar in der Zeitung gekommen, das letzte Jahr, mit diesen Päckli. Hat sogar die Zeitung bei ihr angeklopft und hat wollen wissen, was denn mit diesen Päckli ist. Kennt ihr die Päckli in dem Fall auch gut? Hä? Und ihr wisst vielleicht auch, dass die, wenn sie hier fertig gepackt sind, dass die mit dem Zug nachher wohin gehen? Wisst ihr das auch? Ha, jetzt habe ich euch verwünscht. Ist auch schwierig. Auf Moldawien, so heisst das Land. Und das ist über 2000 Kilometer weg von der Schweiz. Dort allerdings leben die Menschen ein bisschen anders als bei uns. Das Land sieht ganz anders aus. Was meint ihr? Ihr könnt ja auch ein bisschen lesen. Das ist ein Hauseingang. Findet ihr den schön? Was ist nicht schön? Ist ein bisschen kaputt. Man weiss nie, wenn die Stege dann ganz auseinanderbricht. Ja? Ein bisschen gefährlich, diese Sache. Jetzt zeige ich euch noch die Dusche von diesen Kindern. Dusche? Wie sieht die Dusche bei euch daheim aus? Auch so. Vor allem die ist im Haus, oder? Die Kinder in Moldawien, viele davon, kennen nur einen Brunnen vor dem Haus. Stellt euch mal vor, ihr müsstet am Morgen zuerst raus, vor allem im Winter ist es so angenehm, vor das Haus raus, kaltes Wasser rausholen aus dem Brunnen und euch so waschen. Angenehm. Gibt Schöneres, ha? Aber für die Kinder ist das eigentlich Alltag. Aber könnt ihr euch ja vorstellen, wie schnell die gewaschen sind am Morgen. Ha? Die brauchen wahrscheinlich nicht so viel Zeit wie wir. Ha? So, und da sind wir auf Besuch gewesen, eben letztes Jahr mit den Päckli, die ihr ja auch hier in der Gemeinde gemacht habt. Und da haben wir unter anderen Kindern auch Sophia getroffen. Sophia ist 13 Jahre alt, ihr seht sie hier auf dem Bild. Und ihr seht auch, dass sie ein bisschen grösser ist, wie Kinder vielleicht sonst sind in diesem Alter. Und als sie ihr ein Päckli aufmacht, da hat sie zwar auch Sachen drin gehabt, Jockey und so, die hat sie natürlich schon gern genommen, aber Kleidli, die drin waren, die sind alle viel zu klein gewesen. Dann haben wir gefunden, das ist ein bisschen schade. Und Sophia ist auch enttäuscht gewesen, natürlich. Man hat sie zwar nicht, sie hat es probiert, ganz fest nicht anmerken zu lassen, aber natürlich merkt man, so ein Kind ist enttäuscht. Sie hat aber dann ihre Sachen dann einfach ihren Geschwistern weiterverteilt. Und die haben sich natürlich mehr gefreut, dass sie noch etwas mehr bekommen haben. Aber Sophia ist zurückgeblieben und hat eigentlich nichts aus diesen Päckchen. Und dann haben wir sie dann gefragt, Sophia, an was hättest denn du Freude? Und Sophia hat dann mit der Zeit gesagt, sie würde so gerne singen. Und sie hätte auch gerne Gitarre. Aber das können sich die Mami und der Papi gar nicht leisten. Sie haben gar kein Geld für das. Und dann sind unsere Leute gegangen, haben sich verabschiedet und sind in die Hauptstadt gegangen, die heisst Chisinau. Und dort gibt es auch einen Musikinstrumentenladen. Sie haben sich also eine Gitarre gekauft und sind nochmal zu der Sophia gegangen. Und jetzt wollen wir schauen, wie Sophia reagiert. Sie hat es fast nicht glauben, dass sie ihren grössten Wunsch erfüllt bekommt. Sie hat gerade angefangen zu brüllen. Sie hat so Freude gehabt. Kennt ihr das? Wenn man so Freude hat, dass man gerne jemand anders kann, als einfach Tränchen vergiessen. Das ist dann nicht, weil man traurig ist, sondern einfach aus lauter Freude. Sie hat sich so etwas von bedankt. Riesig, die Freude. Und wir möchten doch unbedingt wieder ganz vielen Kindern auch diesen Herbst oder diese Weihnacht wieder Freude machen. Schaut, und da könnt auch ihr mithelfen. Ich habe da ein paar Bildchen von einer anderen Gemeinde mitgebracht, wo auch viele Kinder dabei sind und helfen, damit sie Päckchen machen. Und jetzt haben wir noch ein paar Buchstaben für euch. Kennt ihr die Buchstaben? Was ist es? Ich habe keine Ahnung, weißt du? Ich habe keine Ahnung, was das ist. Das ist für mich ein B. Was ist es? Gut, dann ist es halt das A, wenn ihr das sagt. Nächst ist es P, oder? Was D? Sind ihr sicher? Ja, also dann. Nächst. Ah, den kenne ich. Das ist ein E. Hundertprozentig? Okay. Nächst. Den kennen wir schon, hä? Und wenn wir jetzt das zusammensetzen, heisst das? Adra. Und wer ist Adra? Ganz genau. Das ist eine Organisation, die ganz vielen Menschen probiert zu helfen und eben auch den Kind in Moldawien wieder einen Haufen Päckchen will bringen. Macht ihr mit? Hä? Und erzählt es euren Schulkollegen. Hä? Die sollen auch ein Päckchen machen. Dann können wir nämlich ganz, ganz vielen hoffentlich eine riesengroße Freude machen. Ist gut. Dann die Geschichte für die Erwachsenen. Ich hoffe, die ist genauso spannend. Vielleicht noch etwas spannender. Hoffe ich doch. Du hast mich schon angekündigt unter Offenbarung, die kann gar nicht anders. Meistens werde ich begrüßt als die von der Adra. Aber schön, wenn das in meine Verbindung gebracht wird. Wunderbar. Und ich habe auch wirklich eine Offenbarungspredigt mitgebracht. Und zwar mit der folgenden Textlesung unterlegt. Ihr findet das in Offenbarung 13, die Verse 16 und 17. Es bewirkt, dass allen, den Kleinen und den Großen, den Reichen, den Armen, den Freien und den Knechten, ein Mahlzeichen gegeben wird auf ihre rechte Hand oder auf ihre Stirn, dass niemand kaufen oder verkaufen kann, als nur der, welcher das Mahlzeichen hat oder den Namen des Tieres oder die Zahl seines Namens. Was gäbe ich jetzt dafür, eure Gedanken an eurer Stirn ablesen zu können? Dann wüsste ich jetzt nämlich gerade, was euch an diesen Texten vielleicht besonders auffällt, vielleicht aber auch stört, was euch spannend dünkt oder vielleicht sogar mit einem gewissen Unbehagen erfüllt. Was ich absolut nachvollziehen kann, da doch gerade in unserer vergangenen Zeit vor allem viel darüber spekuliert wurde und leider immer noch wird. In der Corona-Zeit hörte ich fast unglaubliche Spekulationen über dieses verrückte Mahlzeichen. Ist es die Impfung oder gar die Maske? Also wäre das dann ein Mahlzeichen, das man je nach Gutdünken einfach abnehmen könnte, zur Seite legen könnte? Oder ist es eventuell ein Code, den man unter die Haut gespritzt bekommt? Und nur mit diesem Code soll es anscheinend auch möglich sein, zu kaufen oder zu verkaufen. Viele, selbst tiefgläubige Menschen sind erfüllt mit großer Angst. Und das Misstrauen wächst zu einem schier unüberwindlichen Berg. Die Verunsicherung darüber wird übermächtig und die Menschen suchen überall nach Halt. Und einige gehen sogar so weit, dass sie sich irgendwo in den Bergen, möglichst abseits jeder Zivilisation, einen Bunker oder eine Höhle suchen und sammeln dann so alle möglichen Vorräte darin an. Letztens habe ich gerade eine Doc am Fernsehen gesehen, wo sich ganze Gruppen, sogenannte Prepper, genau solche Verstecke suchen. Diese versuchen sie dann ja auch möglichst gemütlich einzurichten, mit Möbeln, mit Decken, mit Matratzen, Dosennahrung, Batterien und natürlich nicht zu vergessen das allgegenwärtige Toilettenpapier. Ja, sogar Gasmasken dürfen nicht fehlen, damit sie diese allerletzte Zeit denn auch wirklich so gut wie möglich überstehen können. Interessanterweise suchen sie diesen Halt genau in den Höhlen der Berge unter Schlupf, die ja, wenn man denn alles so real auslegen möchte, genau laut Offenbarung 6 einstürzen werden. Die Könige der Erde, steht da, die Großen, die Reichen, die Heerführer, die Mächtigen, die Knechte, Freien,
Sie alle verbargen sich in den Klüften und in den Felsen der Berge. Und sie sprachen zu den Bergen und zu den Felsen, fallt auf uns und verbergt uns vor dem Angesicht dessen, der auf dem Thron sitzt und vor dem Zorn des Lammes. Wo ist da bloß die Logik? Anscheinend hat wohl der liebe Gott in diesen letzten Wochen der Menschheit auch ganz anderes zu tun, als noch auf seine Getreuen Acht zu geben. So ungefähr sind wohl die Gedanken und Ideen dieser Menschen. Und ich traue mich, noch eine Frage zu stellen. Müssen wir wirklich so viel Vorsorge treffen für unser eigenes Überleben? Oder wurde hier vielleicht etwas falsch verstanden? Wo ist denn hier das ganze Vertrauen geblieben? Wenn ich doch die Offenbarung nur ein bisschen kenne, dann spricht Gott doch genau immer wieder davon, dass die Seinen versiegelt werden an ihrer Stirn und sie deshalb klar zu Gottes Volk gehören und damit in der letzten Zeit unantastbar sein werden. Sie sind ja sogar doppelt versiegelt. Das erste Mal versiegelt werden wir ja, wenn wir Gott und sein Wort annehmen durch den Heiligen Geist. Epheser 1, nehmen wir ja gerade in der Sabbatschule auch durch. Epheser 1, 13. In ihm seid auch ihr, nachdem ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium eurer Errettung gehört habt, in ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden. Mit dem Heiligen Geist der Verheißung, der das Unterpfand unseres Erbes ist, bis zur Erlösung des Eigentums zum Lob seiner Herrlichkeit. Epheser 4,30 sagt auch, und betrübt nicht den Heiligen Geist, mit dem ihr versiegelt worden seid für den Tag der Erlösung. Versiegelte hat es also schon immer gegeben. Warum aber kommt hier am Ende dieser Zeit diesem Siegel eine solch große und wichtige Bedeutung zu? Lassen wir auch hier die Bibel sprechen und lesen wir zuerst in 1. Mose 41, den Vers 32. Dass aber der Pharao den Traum zweimal hatte, das bedeutet, dass die Sache bei Gott fest beschlossen ist und dass Gott es rasch ausführen wird. Aus diesem Text geht also hervor, dass wenn Gott etwas sehr wichtig ist, er es sogar verdoppelt. Sie ist damit fest beschlossene Tatsache. Ihr findet diese Verdoppelung übrigens in der ganzen Bibel, wenn ihr euch einfach mal auf diesen Punkt achten möchtet. Ganz einfaches Beispiel. Wenn Jesus zum Beispiel eine wichtige Aussage macht, beginnt er ja meist schon mit den Worten, wahrlich, wahrlich, ich sage euch. Auch wir sagen heute meistens ja ganz salopp, doppelt genäht, hält doch besser. Nun genau so können wir es auch hier sehen. Es ist jetzt ja wirklich die allerletzte Stunde des Heilsplans, die hier bei der letzten Versiegelung definitiv anbricht. Es ist eine Zeit, wie es vorher nie gewesen ist, und daher braucht die Gemeinde, die Braut Christi, nochmals diese großartige Zusicherung Gottes. Du bist versiegelt. Du gehörst zu mir. Egal was passiert, Gott vergisst seine über alles geliebte Braut. Niemals. Er trägt diesen Kampf gegen Satan, der schon so lange um die übrigen tobt, alleine aus und bringt ihn nun, für alle sichtbar natürlich, zu seinem siegreichen Ende. Der große Versöhnungstag, der letzte Yom Kippur dieser Erde, wird jetzt endlich Wirklichkeit. Nun, genauso wie das Siegel aus dem Epheserbrief mit dem Heiligen Geist eine absolut geistliche Angelegenheit ist, so ist auch das zweite Siegel, die Verdoppelung des ersten, doch wohl eher im geistlichen Bereich zu suchen. Interessanterweise bekommen die Menschen, die dieses Siegel ja möchten, dieses nur auf die Stirn. Also dorthin, wo wir gemeinhin annehmen dürfen, dass ja da unser Verstand sitzt. Es wird den Menschen auch nicht aufgezwungen. Man kann sich dieses Siegel nur schenken lassen. In allen Versen, die in der Offenbarung mit dem Siegel etwas zu tun haben, steht einfach, dass sie das Siegel haben oder dass sie es noch bekommen, bevor die allerletzten Stürme losgelassen werden. Und dieses Siegel beinhaltet nichts weiteres als den Namen ihres Vaters, den sie an der Stirn geschrieben tragen, bildlich gesprochen natürlich, jetzt haben. Lesen wir wieder Offenbarung 7, die Verse 2 bis 4. Ja, stimmt. Ich sah einen anderen Engel aufsteigen vom Aufgang der Sonne her. Der hatte das Siegel des lebendigen Gottes und rief mit großer Stimme den vier Engeln, denen Macht gegeben war, der Erde und dem Meer Schaden zu tun. Tut der Erde und dem Meer und den Bäumen keinen Schaden, bis wir versiegeln die Knechte unseres Gottes an ihren Stirnen. Und ich hörte die Zahl derer, die versiegelt wurden, 144.000, die versiegelt waren aus allen Stämmen Israels. Dieses Siegel haben bedeutet also nichts anderes, als Gott als unseren Vater und Erlöser erkannt zu haben und nach seinen Vorgaben und Gesetzen leben zu wollen. Gott als unsere höchste Autorität, als unseren Schöpfer und Erlöser angenommen zu haben und ihm gehorchen zu wollen. Offenbarung 14, das sind ja diese berühmten Verse auch mit den drei Engelsbotschaften. Ich sah einen anderen Engel inmitten des Himmels fliegen, der hatte ein ewiges Evangelium zu verkündigen denen, die auf der Erde wohnen, und zwar jeder Nation, jedem Volksstamm, jeder Sprache, jedem Volk. Der sprach mit lauter Stimme, fürchtet Gott und gebt ihm die Ehre, denn die Stunde seines Gerichts ist gekommen, und betet den an, der den Himmel, die Erde, das Meer und die Wasserquellen gemacht hat. Seinem ewig gültigen Evangelium und damit seinen Geboten der Liebe und damit der Glaubensgerechtigkeit aus unserem tiefsten Überzeugung heraus folgen zu wollen. Hand aufs Herz. Was kann uns schon Besseres passieren, als zu einem solch wunderbaren und allmächtigen Vater zu gehören, seine Kinder und in der Folge eben auch seine Erben zu sein? Nun aber wenden wir uns noch dem Gegenstück natürlich zu, das ihr sicher auch kennt, dem sogenannten Malzeichen. Dieses Malzeichen kommt in der Offenbarung einige Male vor, immer aber im Zusammenhang mit dem Tier. Dieses Tier wiederum kommt laut Offenbarung 13 aus dem Meer und bezeichnenderweise hat es sogar auch einen Vater, den Vater der Lüge. So sagt es Jesus ganz unmissverständlich. Im Buch Daniel wird die Entstehungsgeschichte dieses Meeresungeheuers bestens beschrieben. Der Zeit halber kann ich leider nicht näher darauf eingehen. Es muss jetzt einfach mal genügen, wenn ich es hier als das moderne Babylon bezeichne, das in sich aber sehr viele Facetten vereinigt. Es ist ein sehr raffiniertes Gesamtkonstrukt, das nicht ganz so einfach zu durchschauen ist. Nun, dieses System jedenfalls ist gierig nach Macht. So wird es beschrieben. Es will sich sogar an die Stelle Gottes bringen, ja sogar sich über Gott erheben, was ihm ja tatsächlich für eine sehr kurze und zum Glück begrenzte Zeit gelingen wird. Bereits im 2. Thessalonicher wird es folgendermaßen angetönt und beschrieben. Der sich widersetzt und sich über alles erhebt, was Gott oder Gegenstand der Verehrung heißt, so dass er sich in den Tempel Gottes setzt als ein Gott und sich selbst für Gott ausgibt. Offenbarung 17 nehmen wir auch dazu, da wird das nochmals erwähnt. Die 10 Hörner, die du gesehen hast, sind 10 Könige, die noch kein Reich empfangen haben. Aber sie erlangen Macht wie Könige für eine Stunde zusammen mit dem Tier. Diese haben einen einmütigen Sinn und sie übergeben ihre Macht und Herrschaft dem Tier. Sich an die Stelle Gottes zu bringen, das ist also sein erklärtes Ziel. Und dafür ist ihm so ziemlich jedes Mittel recht. Er wagte sich sogar an die unveränderlichen, ewig gültigen Gebote, die Gott den Menschen zu einem gelingenden, guten Zusammenleben untereinander gegeben hatte, aber auch natürlich die Beziehung mit Gott selbst regeln würde. Auch dazu gäbe es noch vieles zu sagen, aber ich möchte heute den Fokus wirklich nur aufs Mahlzeichen und den Konsequenzen daraus legen. Dieses Mahlzeichen also wird im Gegensatz zum Siegel den Menschen auch regelrecht aufgezwungen. Offenbarung 13, Vers 15. Und es wurde ihm gegeben, dem Bild des Tieres einen Geist zu verleihen, sodass das Bild des Tieres sogar redete und bewirkte, dass alle getötet würden, die das Bild des Tieres nicht anbeteten. Und es bewirkt, dass allen, den Kleinen, den Großen und so weiter, ein Mahlzeichen gegeben wird auf ihre rechte Hand oder auf ihre Stirn, so dass niemand kaufen oder verkaufen kann, als nur der, welcher das Mahlzeichen hat oder den Namen des Tieres oder die Zahl seines Namens. Du kannst also auch noch wählen. Interessant. Was wird aber hier gesagt? Dieses Tierbild muss angebetet werden. Sonst ergeht es dir schlecht. Du kannst weder kaufen noch verkaufen und überhaupt, du wirst getötet, wenn du nicht dieses Mahlzeichen an Hand oder Stirn annimmst. Egal, wo du es trägst, ob du ein überzeugter Anhänger dieses Systems bist oder einfach ein Mitläufer, aber tragen musst du es. Nun, hier ist man sehr leicht versucht, diese Bilder sehr real zu nehmen. Man kann sich das natürlich auch sehr gut vorstellen. Meine wirtschaftlichen Möglichkeiten werden mir also genommen. Wenn ich da nicht mitmache, mitlaufe und dieses Bild eben auch wie viele, viele andere anbete oder vielleicht anders ausgedrückt, einfach akzeptiere. Da wir aber vorher bereits das Siegel und das Versiegeln als eine geistliche Angelegenheit erkannt haben, möchte ich doch jetzt versuchen, erlaubt mir das zumindest, auch hier auf eine geistliche Komponente zu kommen. Wir haben gelesen, dass das Mahlzeichen an der Hand oder an der Stirn angenommen werden kann, also mit meinem Verstand, damit aus voller Überzeugung oder eben an der Hand. Muss also nicht ausschließlich mit Überzeugung getragen werden, sondern wie so eine Art Mitläufer. So unter dem Motto, nützt es nichts, schadet es auch nichts. Der große Haufen, naja, der große Haufen, die große Mehrheit, die hat sowieso immer recht, oder meistens, so sehen wir das ja vielfach, die läuft mal in diese Richtung. Die wissen ja wohl, was sie tun. Jesus warnt uns allerdings sehr eindringlich und sagt es recht eindeutig. Sie wissen nicht, was sie tun. Wie wir vorher bereits in den Texten gelesen haben, geht es bei der ganzen Sache ja darum, dass das Tieresbild Anbetung verlangt. Anbetung. Hier sollten bei uns sämtliche Alarmglocken schrillen. Wer ist so gierig danach, Jesus seine Herrschaft und seinen Thron streitig zu machen und an dessen Stelle die Anbetung zu bekommen? seine eigenen Gesetze als allein richtig und gültig an die nur Gott gehörende Stelle zu bringen. Da gibt es wohl nur einen im ganzen Universum. Es ist Satan, der ehemalige Träger des Lichts. Nun, mit der Annahme des aufgezwungenen Malzeichens des Tieres akzeptiere ich also die Anbetung dieses satanischen, falschen Systems mit all seinen Ansprüchen, den gefälschten Dekalog und hier vielleicht noch ein besonderes Augenmerk, das zweite Gebot ist ganz weg. Stimmt's? Im falschen Dekalog ist das zweite Gebot ganz rausgeflogen. Wir als Adventisten, wir sind uns gewohnt, nur auf das vierte zu achten. Schaut mal auf das zweite. Das ist ganz wichtig. Dementsprechend also akzeptiere ich auch die ganzen Auswüchse der Werksgerechtigkeit. Im Gegensatz natürlich dazu trage ich das mir geschenkte Siegel Gottes, weil nur ihm allein die Anbetung gehört und akzeptiere damit alle biblischen, unverfälschten 10 Gebote, inklusive natürlich dem Sabbat. Auch die Glaubensgerechtigkeit dadurch und die Begnadigung durch das Blut Jesu, die mir geschenkt wurde. Ob Siegel oder Malzeichen, es sind rein geistliche Merkmale, die hier aufgezeigt werden. Hier geht es um eine Entscheidung, die jeder Mensch für sich machen muss und dann dementsprechend eben dann die daraus erfolgenden Konsequenzen zu tragen haben wird. Glaubensgerechtigkeit oder Werksgerechtigkeit. Ganz spannend wird es dann natürlich später noch einmal, für die vielleicht, die die Offenbarung etwas kennen, wenn genau in der ersten Plage, also nach dem Abschluss der Gnadenzeit, genau dieses Malzeichen zum Geschwür, ja zum Aussatz wird. Der Malzeichenträger wird jetzt zum Aussätzigen, ja zum Ausgestoßenen. Und man fragt sich unweigerlich, ja von was denn ausgestoßen? Da die Plagen erst nach dem Abschluss der Gnadenzeit ausgegossen werden, und jedermann seine wichtigste Entscheidung betreffs Anbetung, Akzeptanz des einen wahren biblischen Gottes oder eben eines aus menschlichen Traditionen erwachsenen falschen Gottesbildes. Wichtiger Satz. Danke, nützt leider gar nichts, aber danke schön. Überlasse ich es euch, jetzt diese Überlegung einfach mal für euch zu Hause vielleicht zu machen. Nun, ein weiterer sehr interessanter Aspekt in diesem Zusammenhang eben ist das Kaufen und Verkaufen. Laut Offenbarung 13 wird dies zu jener Zeit ja nur noch den Malzeichenträgern ermöglicht werden. Auch hier. Sollten wir doch mal versuchen, diese in einem ersten Blick so weltlich, wirtschaftlich erscheinenden Aspekte in einen geistlichen Zusammenhang zu stellen. Könnte es denn sein, dass man auch geistlich kaufen oder verkaufen kann? Dazu bräuchte es geistliche Dinge, die man kaufen kann. Es bräuchte einen Käufer, einen Verkäufer dieser geistlichen Warenkörbe und auch natürlich einen dementsprechenden Hersteller dieser Waren. Diese müssten wir logischerweise in der Bibel irgendwo finden. Machen wir uns also auf die Suche. 1. Petrus 1, 18. Denn ihr wisst ja, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber und Gold losgekauft worden seid aus eurem nichtigen, von den Vätern überlieferten Wandel, sondern mit dem kostbaren Blut des Christus, als eines makellosen und unbefleckten Lammes. 1. Korinther 6, 20. Denn ihr seid teuer erkauft, darum verherrlicht Gott in eurem Leib und in eurem Geist, die Gott gehören. Offenbarung 5, Vers 9, ganz deutlich. Sie sangen ein neues Lied, in dem sie sprachen, du bist würdig, das Buch zu nehmen und seine Siegel zu öffnen, denn du bist geschlachtet worden und hast uns für Gott erkauft mit deinem Blut. Aus allen Stämmen, Sprachen und Völkern und Nationen. Hier spricht also die Bibel tatsächlich von einem geistlichen Kauf. Jesus hat seine Braut, die er über alles liebt, nicht mit Gold und Geld erkauft, sondern mit seinem freiwillig vergossenen Blut. Und damit ist auch klar, was in diesem geistlichen Warenkorb anhand der vorher angeführten Texte zu finden sein wird. Es ist klar, es ist unsere Erlösung. Und wer ist der Hersteller oder Produzent und zugleich auch Verkäufer dieser himmlischen Waren? Ganz logisch. Auch hier gibt es nur den einen, Jesus Christus, unseren Bräutigam. Er hat diesen Brautpreis so unendlich teuer bezahlt und macht ihn uns zum Geschenk. Wie könnten wir dieses Geschenk ablehnen? Er bietet es seiner Braut an. Er hat den Brautpreis dafür mehr als bezahlt. Auch in Offenbarung, Kapitel 3, 18, da steht der folgende Text. Ich, also Jesus, rate dir, von mir Gold zu kaufen, das im Feuer geläutert ist, damit du reich wirst, und weiße Kleider, damit du dich bekleidest und die Schande deiner Blöße nicht offenbar wird, und salbe deine Augen mit Erkenntnis, ach, jetzt habe ich schon gesagt, mit Augensalbe, damit du sehen kannst. Hier gibt also Jesus der letzten Gemeinde, Laodicea, nicht umsonst genau den wichtigen Rat, den sie braucht. Kauf von mir, nicht vom Fälscher. Und was soll ich kaufen? In Feuer geläutertes Gold, das weiße Kleid und die Augensalbe. Und was meint er damit? Gold steht in der Symbolsprache für Wahrheit. Und wenn diese sogar in Feuer geläutert ist, dann steht sie hier für die überprüfte Wahrheit. Das weiße Kleid kennen wir alle, das Kleid der Gerechtigkeit, das mir von Gott verliehen, ja geschenkt wird. Und die Augensalbe steht eben für klare Erkenntnis von richtig oder falsch, was hier in der allerletzten Zeit der Gemeinde ja genau besondere Bedeutung bekommen wird. Bezeichnenderweise wird alles genau der Gemeinde zur Verfügung gestellt, die ja genau das Problem bekommen wird, nämlich, dass sie zur Annahme des Mahlzeichens gezwungen wird, womit sie denn weiterhin kaufen und verkaufen könnte. Wir schauen uns natürlich auch den babylonischen Warenkorb an. Dieses System hat auch einen überreich gefüllten Korb mit allem drin, was das Herz begehrt. Gold, Silber, Edelsteine, Perlen, Hölzer, Gewürze, wundervolle Stoffe in vielen Farben, Essbares ist dabei, aber auch viel Glitzer und Tand. Aber etwas ganz Entscheidendes fehlt. Augensalbe. Es gibt auch Salbe, die steht für den Heiligen Geist. Aber Augensalbe, die fehlt. Naja, ist auch ganz logisch. Dieses System will ja gar nicht, dass man Erkenntnis findet. Diesen Warenkatalog könnt ihr selber nachlesen in Offenbarung 18. Nun, wenn wir das einmal genauer anschauen, diesen Warenkorb, dann entdecken wir relativ bald, dass alle diese Artikel aus dem Tempeldienst der Stiftshütte stammen oder es sich um Schmuck handelt, den Jesus seiner Braut als seinen Brautpreis geschenkt hat. Glitter und Tand fehlen allerdings in Hesekiel 16, wo ihr alles über den Brautschmuck findet. Dann tatsächlich. Worum es in der Stiftshütte allerdings ging, wissen wir. Und alles darin, ja, hat auf den Tod Jesu hingewiesen. Der ganze Erlösungsplan Gottes für uns Menschen ist in dieser Stiftshütte dargestellt oder vorgeschattet. Und genau an diesem Tempelschatz vergreift sich dieses falsche System. Es holt sich diesen einzigartigen, unendlich kostbaren Schatz, verändert diese Heilsartikel unmerklich mehr und mehr, Schritt für Schritt, und verkauft diese nun in leicht oder stärker abgeänderter Form als den eben nur ihr zustehenden, von ihr als einzig richtig deklarierten Erlösungsplan an die Menschen, die ihr natürlich folgen und vertrauen. Hier geschieht also ein Tempelraub in neuer, moderner Form. Umso wichtiger vielleicht erscheinen jetzt die Texte, die sehr treffend für die letzte Gemeinde, also Laodicea, geschrieben wurden. Jesus warnt nicht umsonst genau sie eindrücklich vor dem Kauf von Fälschungen, indem er eben auch Augensalbe anbietet. Erkenne, pass auf, wo du das Gold einkaufst, bei mir oder beim Fälscher. Kaufst du Wahrheit in Feuer geläutert oder ist es vielleicht falsches Gold? So wie mein Vater es immer sehr treffend sagte, Mischgablergold, gefälschtes Gold, nicht überprüftes. Jesus sagt, ich habe dich teuer erkauft mit meinem Blut und ich schenke es dir. Damit bist du erlöst und frei aus der Versklavung der Sünde und der Werke. Ich habe den Preis selbst bezahlt und erwarte dich sehnlichst bei mir im Paradies, auf ewig. Nun, der Gegenspieler, er verkauft seine Ware sehr teuer. Da wird dir nichts geschenkt, im Gegenteil. Du wirst ein Sklave, ein Abhängiger eines Systems, das dir alles andere als Freiheit verkaufen wird. Erkenntnis des wahren Goldes ist hier schlicht nicht erwünscht. Die Menschen, die das Mahlzeichen, also die Zugehörigkeit zu diesem System bekundet haben, die werden weiterhin ohne Probleme ihre gefälschten Handelsartikel in Bezug auf Erlösung und Evangelium kaufen oder verkaufen können. Im Gegenteil, ist sogar ausdrücklich erwünscht. Die Siegelträger allerdings, die sollen möglichst mundtot gemacht werden, da sie ja den weiteren guten Verkauf der Handelsgeschäfte Babylons ja nur stören würden. Aus den oben gelesenen Versen entnehmen wir, dass es sogar bis zu einer angedrohten Ausrottung dieser ewig gestrigen Störenfriede kommen wird. Aber dazu wird Gott es nicht mehr kommen lassen. Jetzt ist die Zeit des großen Engelfürsten Michael gekommen. Daniel 12. Zu jener Zeit wird sich der große Fürst Michael erheben, der für die Kinder deines Volkes einsteht. Denn es wird eine Zeit der Drangsal sein, wie es noch keine gab, seitdem es Völker gibt, bis zu dieser Zeit. Aber zu jener Zeit wird dein Volk gerettet werden, jeder, der sich im Buch eingeschrieben findet. Jesus macht sich auf, die Seinen zu sich nach Hause zu holen. Endlich, würde ich da gerne sagen. Endlich kommt er als der siegreiche König aller Könige, als Herr aller Herren, als der große Sieger auf dem weißen Pferd, der seine Kriege in Gerechtigkeit führt. Was für ein Tag wird das sein? Ein Tag voller Jubel und Freude. Ein Tag voller Dankbarkeit gegenüber unserem großen Freund und Bräutigam, Jesus Christus. Er hält sein Wort. Er hütet seine Schafe mit dem eisernen Stab, was ja nichts anderes heißt, als dass wir uns auf ihn felsenfest verlassen können. Was er versprochen hat, das hält er gewiss. Und so möchte ich jetzt diese Stunde abschließen mit den folgenden Texten der Bibel. Offenbarung 22, Vers 6. Er sprach zu mir: Diese Worte sind gewiss und wahrhaftig. Und der Herr, der Gott der heiligen Propheten, hat seinen Engel gesandt, um seinen Knechten zu zeigen, was rasch geschehen soll. Siehe, ich komme bald. Glückselig werden die Worte der Weissagung dieses Buches bewahrt. Amen. Ja, Vater im Himmel, du bist jetzt auch dabei gewesen, wo wir über dein Wort noch uns austauscht haben. Du hast unsere Gedanken gehört, unsere Worte. Du kennst uns, jedes an seinem Platz. Du weißt genau, wo wir jetzt gerade vielleicht am Knarzen sind. Vielleicht auch, wo wir einfach Freude haben daran, dass es funktioniert. Ja, aber uns allen irgendwo ist doch eigentlich gleich, dass wir Vertrauen sollten haben. Egal was kommt, Herr, wir dürfen wissen, du bist absolut vertrauenswürdig. Und ich kann dich nur bitten, Herr, dass du an uns schaffst, dass du uns immer wieder Zeichen gibst, dass du mit uns gehst. Und dass wir diese Worte so studieren können, dass wir einfach nur, wie soll ich sagen, einen Schritt zurück gehen und sagen: Hey, du machst es gut. Ich vertraue dir alles voll und ganz. Ich weiss, du machst es. Hilf aber auch, Herr, dass wir das noch weiter, ganz vielen Menschen weitergeben können. Es sind so viele da draußen, die Angst haben, die nicht wissen, wo ein und wo aus, wo sich ihre Erlösung irgendwo suchen. Herr, gib, dass wir ein Licht sein können auf dieser Welt, sodass sie wirklich von uns angezogen werden. Und dass wir noch viele mitnehmen können, wenn du wiederkommst. Ich lege es dir in die Hände einmal mehr, Herr. Und danke dir dafür. Amen.